Sie kommen auf die Welt. Sie atmen aus, sie schreien, vernehmbar, ohne die Kraft eines erwachsenen Körpers, den sie später haben werden, noch sind sie klein. Später, im besten Fall sehr viel später. Wenn sie die Welt wieder verlassen, sterben sie aber mit einem Einatmen. Wenn ich meine, na sie, dich.
Du atmest flach. Vielleicht schon Wochen. Vielleicht erst Tage. Jeder Atemzug nur noch ein sanfter und seichter Austausch von Atemluft. Deine Atmung ist mächtig. Im Leben achtet nur kaum einer auf sie. Wenn du schläfst, wiegt sie dich, Atemzug um Atemzug, tief und regelmäßig. Wenn du wachst, trägt sie dich, in Ruhe, unter Belastung, am Ende aller Kräfte. Sie ist der einzige lebenswichtige Vorgang deines Körpers, der nicht allein automatisch abläuft, sondern den du auch bewusst steuern kannst. Nun ändert sie sich.
Das merken Sie schon. Das geht dir nahe. Das ist der bemerkenswerte Sound des Buches »So sterben wir. Unser Ende und was wir darüber wissen sollten«, geschrieben hat es Roland Schulz. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Herr Schulz.
Guten Morgen.
Aus aktuellem Anlass, wie geht's Ihnen?
Gut. Waren schöne Weihnachten.
Ja. Apropos Weihnachten, kennen Sie jemanden, der Ihr Buch unter einen Tannenbaum gelegt hat als Geschenk? Sowas schenkt man doch eigentlich nicht. »So sterben wir. Unser Ende und was wir darüber wissen sollten« ist immer noch ein Tabuthema. Wie kommt's?
Also, ich glaube, dass Sterben, oder sagen wir mal so, ich kenne jetzt direkt keinen, mir hat eine Leserin geschrieben, dass sie es einmal verschenkt hat, aber ich weiß natürlich nicht an wen. Dass Sterben und Tod so ein Tabu ist, hat, glaube ich, damit zu tun, dass das unserer Sicht entrückt ist. Es kommt inzwischen vor, und das ist ja ein großer Erfolg der Medizin, dass manche Leute 60 werden, vielleicht bis ihre Eltern dann sterben und der Tod in ihr Leben tritt. Und da ist es sehr leicht, sich dem zu entziehen.
Hm. Ihr Buch hat stilistisch eine Besonderheit. Es schreibt in der zweiten Person Singular. Das heißt, es spricht den Leser direkt an. Das geht einem sehr nah. Man kann sich dem nicht entziehen. Also Rezensenten schreiben, ich habe jeden Moment gehasst, dem ich es gelesen habe, aber ich bin so glücklich, dass ich mich durchgearbeitet habe, weil es in gewisser Weise eine Zumutung ist. Wie war denn die Recherche? Ging Ihnen das auch an den Kragen? Ist es Ihnen schwer gefallen?
Ja, es ist mir schon schwer gefallen. Aber mit dieser direkten Ansprache, das war das Ende eines längeren Prozesses. Also ich hatte angefangen, mich mit dem Sterben zu beschäftigen, weil ich irgendwie dachte, was ist das denn eigentlich? Was passiert denn da? Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass es natürlich Artikel gibt oder auch Fachstudien über Sterben, aber die sind eben sehr nüchtern geschrieben oder anhand eines konkreten Falles erklärt. Und wenn ich dann fertig war mit dem Lesen, dann habe ich mich immer so ein bisschen ertappt bei so einem Reflex, dass man sofort denkt, naja, das bin ja nicht ich. Und später habe ich dann festgestellt, dass Ärzte, die sich sehr mit diesem Thema beschäftigen, das auch feststellen, die sagen, allein dadurch, dass wir sagen, ein Sterbenskranker oder ein Leichnam, rückt es in die Ferne. Und das ist es ja überhaupt nicht. Wenn ich sage, ein Sterbenskranker, dann sind es Sie und ich eines Tages. Wenn ich sage, ein Leichnam, dann sind es Sie und ich eines Tages. Und deswegen wollte ich versuchen, diesen Reflex, dieses, das bin ja nicht ich, das geht mich irgendwie nichts an, irgendwie ein bisschen zu überlisten. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache mich sozusagen auf die Suche nach etwas, was es im Sterben eigentlich gar nicht gibt, nach einem archetypischen Sterbenden. Ich habe den immer so für mich genannt, Otto Normalsterbenden. Und dann beschreibe ich das so, dass ich den Leser direkt anspreche und sage, du bist es, der da stirbt. Also du bist derjenige, der dann in den Sarg gebettet wird einmal. Du bist derjenige, der dann im Krematorium in das Muffelgewölbe dann einfährt und verbrennt.
Wenn man nicht weiß, was Ich-Anhaftung ist, dann muss man einfach nur Ihr Buch lesen, weil es geht einem tatsächlich so nah. Also ich will jetzt nicht das Ende verraten, wobei es auch skurril ist bei einem Buch über das Sterben und über den Tod und über die Trauer, wie das Ende wohl ist. Aber Sie haben eine Pointe gefunden, beziehungsweise eigentlich das Erlöschen jedweder Identität auch in der Erinnerung der anderen. Das ist so der Kulminationspunkt eigentlich des Schrecklichsten, was man sich vorstellen kann, weil man so sehr an sich jeweils selber hängt. Hat sich Ihr eigenes Verhältnis denn verändert oder ist das große Manko Ihres Buches, dass es eigentlich wenig Bock auf Sterben macht?
Naja, Bock auf Sterben, wer hat das schon? Das würde ich auch, also das wäre jetzt nicht mein Ziel gewesen, dass man denkt so, ach ja, ich wollte einfach sozusagen ein Angebot machen, sich damit auseinanderzusetzen, wenigstens ein Stück weit, weil ich schon glaube, dass das hilfreich ist. Aber es wird jetzt natürlich nicht die die Angst vor dem Sterben nehmen. Ich habe nach wie vor, also ich weiß jetzt natürlich viel mehr über Sterbeprozesse oder was passiert mit einem Verstorbenen.
Also Sie wissen, in dem Moment, wo Ihre Fingerspitzen kühler werden, da zieht die Energie sich zurück, wie Ihr Buch auch anfängt. Also ist
genau.
Es das, okay.
Also das weiß ich natürlich sozusagen, aber trotzdem, wenn ich eines Tages dann die Nachricht bekommen werde von meinem Arzt, dass ich jetzt an einer Krankheit leide, die sich so nicht mehr kurieren lässt, dann wird das natürlich eine ganz andere Wucht bekommen. Da habe ich auch ein bisschen gerungen bei dem Buch damit, weil wenn man das liest, dann ist es vielleicht ja so, dass man denkt so, ah, jetzt weiß ich so ein bisschen und das erzeugt so ein Gefühl von Kontrolle. Aber das ist eine Illusion im Sterben, weil Sterben ist genau das Gegenteil von Kontrolle.
Wir sind bei einem Thema, das Ihnen möglicherweise zu nahe tritt, möglicherweise auch lästig fällt, aber unvermeidlich ist in der Auseinandersetzung, entweder weil Sie der Erste sind oder aber weil Sie anderen nachfolgen. Wir reden über das Sterben, so sterben wir, heißt das Buch von Roland Schulz, unser Ende und was wir darüber wissen sollten. Er ist uns wo eigentlich zugeschaltet? Ich weiß gar nicht, in welchem Studio Sie sind.
In München.
Ah, in München, okay. Ihr Buch lebt unter anderem auch von vielen schönen sprachlichen Randaspekten, also beispielsweise, der Tod kam den Angehörigen ungelegen, fand ich einen sehr schönen Satz. Oder, du stirbst nicht, weil du nichts mehr isst, sondern du isst nichts mehr, weil du stirbst. Also es sind kleine Details, die das Ganze in Ihrer Beobachtung sehr besonders machen und auf den jeweiligen Betrachter, nämlich in dem Fall den Leser, fokussieren. Sie haben mir schon gesagt, es gibt auch Leute, die können damit überhaupt nichts anfangen, weil es zu übergriffig war. Gibt es solche Reaktionen, sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben, wenn ich sterbe, sterbe ich, aber muss ich vorher nichts drüber lesen?
Ja, die gibt es. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Also, das steht ja jedem frei. Und ich hatte Reaktionen von Lesern, die sagen, ich möchte das nicht. Oder die auch reinlesen sozusagen in das Buch und dann sagen, das ist mir zu dicht, zu unmittelbar auf mich bezogen. Das werde ich dann schon sehen, wenn es soweit ist. Und das ist natürlich auch eine Art, mit dem Tod umzugehen. Ich traue mich da nicht, das zu bewerten. Also ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube aber, dass es tatsächlich hilfreich sein kann, sich wenigstens ein bisschen damit auseinanderzusetzen, weil sie damit, wenn sie dann sterben, natürlich auch den Menschen helfen ein Stück weit, die sie zurücklassen. Also ich habe bei so einem Bestatter dann hospitiert und da gab es einen Fall, wo ein Mann dann verstarb, also der war schon alt, das war jetzt so, wie man dann immer sagt, plötzlich, aber es war so plötzlich eigentlich gar nicht. Und der hatte sich überhaupt nicht drum gekümmert oder überhaupt nicht die Frage gestellt, wie will ich zum Beispiel bestattet werden? Will ich Feuer bestattet werden oder erdbestattet werden? Mhm. Und dann obliegt das alles den Angehörigen. Und bei ihm war der Fall der, er war getrennt von seiner Ehefrau, aber nicht geschieden, hatte eine neue Lebenspartnerin. Und dann sagen die Gesetze, na Moment mal, diese Entscheidung trifft sozusagen die Ehepartnerin. Und dann hat die sozusagen entschieden, wie er bestattet wird und die Freundin war außen vor. Und das hätte er ja vermeiden können, wenn er gesagt hätte, ich mache mir mal Gedanken, wie ich denn eigentlich bestattet werden will zum Beispiel.
Mhm. Ja, das ist das Interessante an dem Buch, dass im Grunde genommen, nachdem man dann schon mal tot ist, also dass du in dem Buch gestorben bist, dass es natürlich immer noch mal weitergeht. Also dass es verschiedene, sag mal, Epizentren und zirkuläre Stationen gibt, die man durchlaufen muss als Leichnam, von der Freigabe bis über den Friedhof. Sehr schön auch der Satz, erfahrene Bestatter sagen, die Wirklichkeit des Todes ist selten so schlimm wie die Vorstellung darüber. Und das Einzige, wozu man in Deutschland zwingend überhaupt einen Bestatter braucht, ist das Fahren des Verstorbenen. Das sind teilweise skurrile Fakten, die einem selber gar nicht so klar sind, mit denen sich dann aber die Nachwelt beschäftigen muss. Insofern ist es auch für die Nachwelt und die Lebenden sehr hilfreich.
Na, das war ja auch für mich wirklich so ein Aha-Effekt, weil ich dachte, also wenn man sich dem Thema nähert, als ich mich dem Thema näherte, dachte ich mir, na, ist ja eine klare Sache sozusagen. Erst bist du mal im Leben und dann ist man irgendwie tot. Aber allein die Frage, wann bist du denn tot, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das kommt nämlich darauf an, wen Sie fragen. Also wenn ein Mensch stirbt, dann ist er gewissermaßen tot im Menschensinn. Aber ein Arzt, der dann den Tod feststellen muss, der wird sagen, jetzt muss ich erst mal 2-3 Stunden warten, bis sich sichere Todeszeichen zeigen, um dann den Tod sicher feststellen zu können. Und ein Standesbeamter zum Beispiel sagt, ja, das kann schon sein, dass du jetzt sozusagen den im Menschensinn Toten auch aus Ärztesicht als tot begreifst, aber vor dem Gesetz ist er noch überhaupt nicht tot, weil wir haben ja noch gar keinen Totenschein. Und ganz am Ende sagt er dann, ja, aber amtlich ist er ja immer noch nicht tot, weil es gibt noch keine Sterbeurkunde. Und selbst wenn die Sterbeurkunde da ist, sind sie im Einwohnermeldeamt, im Wählerverzeichnis immer noch als lebend verzeichnet. Und das wird dann so alles nach und nach, wie soll ich sagen, abgearbeitet. Also sie sterben sozusagen Stück für Stück, obwohl sie natürlich tot sind. Also daran gibt es keinen Zweifel.
Und der Herausforderung ist auch kein Ende gesetzt. Sie beschreiben beispielsweise an einer Stelle, wie der Thanatos-Praktiker, also derjenige, der den Leichnam präpariert, für den Sarg oder auch zur Ansicht, den Leichnam eines 5-jährigen Kindes für die Leichenschau, wo die Eltern dann anreisen und kommen, extra wäscht mit buntem Kindershampoo, das nicht in den Augen brennt. Das fasst einen an.
Ja, das war, der Thanatopraktiker, der sieht sehr, sehr viele Tote, sehr, sehr viele Leichname. Und die gleichen sich natürlich irgendwann. Aber es gibt manche, da geht es sogar selbst ihm nahe. Und das ist natürlich bei Kindern so. Ich fand das auch wahnsinnig erschütternd. Die Särge sind ja schon so klein. Und dann sieht man da dieses kleine Kind, das unverkennbar tot ist. Also das merkt man irgendwie auch so unmittelbar. Und er hat dann eben dieses Shampoo extra gekauft, weil er, also als ob es noch sozusagen am Leben wäre. Er wollte ihm sozusagen etwas Gutes tun. Und dann hat er ihn gekleidet in Kleider, die die Eltern eben mitgebracht hatten, wo seine Lieblingstiere drauf waren. Und das ist natürlich, da weiß man dann auch nicht mehr, was man eigentlich sagen oder fühlen soll, weil das so traurig ist.
Ein Buch, das ihr Leben verändern wird, zum Besseren, auch wenn sie sterben werden. So sterben wir, unser Ende und was wir darüber wissen sollten von Roland Schulz. Für mich eines der Bücher des Jahres 2018. Vielen herzlichen Dank, Herr Schulz. Leben Sie wohl.
Vielen Dank, Sie auch.